Live aus den heiligen Hallen von Webedia. Ihr Host Marco Risch und der Co-Star Ivarjevic in einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Es ist nicht einmal Halloween und trotzdem geht es hier gruselig zur Sache, denn wir sprechen über Late Night with the Devil. Das ist unsere eine Show, um diese Ratings noch einmal zu boosten. Haben Marco und ich eventuell einen Deal mit dem Teufel, unsere Seele verkauft, um einfach nur Quoten zu kriegen, damit noch mehr Leute zuhören, die uns bewerten und natürlich nur positiv bewerten, weil ansonsten tun sie es nicht. Marco sagt das jede Episode. Wir wissen es nicht. Aber jetzt sprechen wir über Late Night with the Devil und den besten Horrorfilm des Jahres. Und damit herzlich willkommen. Marco, was sagst du zur Begrüßung?
Ich versuche gerade Studiopublikum Begeistertes nachzuahmen, die eh nur klatschen, weil jemand ein Schild hochhält. Genau, Applaus. Vielen Dank für die passende Einleitung zum Film Late Night with the Devil.
Ja, wow. Es ist ein Film, der mir so wichtig war, dass ich ein Video dazu gemacht habe, nachdem ich ihn auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe, der noch nirgendwo zu gucken war. Aber ich wollte darüber reden. Ich bin selber Late-Night-Show-mäßig vor eine Kamera gesprungen, weil ich mach's kurz, und das mache ich selten. Wegen solchen Filmen gehe ich ins Kino. Das ist so der Grund, weshalb ich ins Kino gehe. Das ist so, wir reden ja immer häufig, erst recht du und ich, wir machen unsere Top-Listen zum Ende des Jahres, wir machen unsere Flop-Listen zum Ende des Jahres und dann zu Beginn des Jahres machen wir die Listen mit den Filmen, auf die wir uns am meisten im Jahr freuen. Mhm. Für mich gibt's nichts Schöneres und letztlich nichts, also es gibt nichts Langweiligeres, als ich habe diese Liste zusammengeschrieben und dann ist es diese Liste auch. Mhm. Weißt du, dann wird das echt die Top-Liste. Das finde ich langweilig. Ja. Und dann hätte das auch so etwas wie, ja, er wollte, dass der Film geil ist. Er hat über alle Fehler hinweggeguckt, weil er wollte, dass der ihm gefällt. Mhm. Deswegen ist er auf der Top-Liste. Es gibt nichts, was ich mehr im Kino liebe als eine gute Überraschung. Als ein Film, von dem ich kaum was gehört habe. Ein Film, der unter mein Radar fliegt. Dann gucke ich den und finde den so super, dass der automatisch so einen Startschuss in meine Top-Liste hat. Das ist vorletztes Jahr war das The Menu. Mhm. Das war so ein Film, der kam wirklich. Ich habe einen Trailer gesehen, zu mir gesagt, wenn der so ist wie der Film, perfekt. War so Talk to Me, habe ich gar nichts gehört. Letztes Jahr gesehen, Wahnsinn. Und auch sowas wie Nicolas Cage's Pig. Den fand ich, The Green Knight, solche Filme finde ich richtig wundervoll und solche Filme brauchen wir. Und Late Night with the Devil ist dieses Jahr zurzeit, Stand jetzt, dieser Film für mich.
Also deine Überraschung auch des Jahres, nicht nur dein Horrorfilm des Jahres.
Ja, ja, voll. Also zusammen mit sowas wie Hundreds of Beavers natürlich, der auch definitiv überraschend war. Andere Art von Überraschung. Ja. Aber ich bin halt ein riesiger Genre-Film-Fan, war ich schon immer. Und ich bin auch ein gigantischer Horrorfan, das weißt du. Und als jemand, der wirklich so viel Horror pro Jahr guckt, braucht es für mich immer irgendeine coole, frische Idee, damit es nicht lahm wird. Und wenn ich schon höre, es ist irgendein Mensch ist besessen Film, dann muss der auch was Neues bringen. Und der Film hat mir echt was Neues gegeben. Ich finde, das ist echt eine wahnsinnig coole, kreative Idee. Ich finde, die haben die echt gut genutzt. Und was man dem Film lassen muss, das muss ich schon direkt am Anfang sagen, das Marketing ist geil. Weil du und ich, wir lieben ja, ich meine, du sagst es, ich sag es, Dune Part 2 ist ein Meisterwerk für uns, oder?
Ja, absolut.
Weißt du, was kein Meisterwerk bei Dune Part 2 ist?
Das Marketing. Achso, das Marketing, meinst du?
Ja, das Kinoposter ist einfach Schwebeköpfe wie auf jedem anderen Marvel-Film.
Ja,
aber
Kinoposter sind das ja immer. Es gibt ja auch die coolen Poster zu Dune 2.
Genau, aber die halt, du halt überall siehst, sind lahm. Und Late Night with the Devil hat allein so eine geile Posterkampagne. Jedes einzelne Poster ist so cool und passt so zu diesem Format Late Night TV 70er Jahre. Und ich vermisse halt auch voll klassische Kinoposter. Weißt du, früher gab es Kinoposter, die hast du irgendwo gesehen, eventuell sogar in irgendeinem nischigen Laden. Wir hatten früher in Berlin, ich glaube, den gibt's nicht mehr. Wir hatten in Berlin so einen Plattenladen. Und da konntest du alles holen an Platten und CDs, was du sonst nicht kriegst. Auch wirklich teilweise 70er, sehr, sehr. Also ich glaube, das ist so ein Laden, wo Tarantino shoppen gehen würde, um den Soundtrack für seinen neuen Film zusammenzustellen. Aber da gab es auch Kalender, da gab es Kinoposter und ich habe mich da immer umgeguckt bei den coolen Retro-Kinopostern. Sowas wie das Poster zu Evil Dead 2, das ja richtig geil illustriert und gemalt wurde. Und ich gucke mir das Poster an von Late Night with the Devil. Und ich habe wirklich nur dieses Poster. Das war das Einzige, was ich am Marketing gesehen habe. Und direkt war mein Interesse gepiekt. Und das, finde ich, kriegen wir zurzeit viel zu selten.
Ja, aber to be fair, ich meine, für Dune brauchst du das halt nicht. Und da ist das erste Teaser-Poster von Dune 1 war halt Fußspuren im Sand und so ein Hügel und da steht Dune. So, das ist auch ein cooles Teaser-Poster. Also, das gibt's auch bei den großen Filmen, aber das, was ihr an der Kasse seht, ist halt immer das, das nur für die Leute ist, die sich an dem Abend im Kino entscheiden, weil das gibt's mehr, als man denkt. Das sind halt nicht wir. Das bist nicht du, das bist nicht ich, das seid nicht ihr Zuhörer, die sehr filmenthusiastisch seid im Zweifelsfall, sondern es ist tatsächlich der Konsument, der sich sagt, er will freitagabends ins Kino und dann guckt man halt ein Kino, was man guckt.
Ja, und nicht nur das, es hat ja auch was mit einem Ensemble-Cast zu tun und mit Gagen.
Und das ist der bei Late Night with the Devil auch nicht der Fall.
Ja, der größte Kopf ist der, der automatisch am meisten noch mitverdient. Da wird sowas bei einer Marketingkampagne auch nochmal budgetiert.
Der größte Kopf bei Late Night with the Devil ist nicht mal so groß, dass man sein Gesicht zeigt, sondern verbrennt es lieber auf dem Teaser-Poster.
Ja, das ist das eine Poster, stimmt. Aber es
gibt das auch ist ein cooles Poster, das nehme ich auch als Podcast-Thumbnail.
Ja, ja. Es ist,
welches andere Poster meinst du?
Das andere ist tatsächlich richtig ein Werbeposter für die Show einfach. So komplett mit On Tonight's Show und dann siehst du so die unterschiedlichen Gäste in kleinen Boxen. Finde ich mega. Und also Kurzfassung, ich fand den echt super. Ich fand den mega unterhaltsam. Es ist die Art von Horrorfilm, die ich mag, weil sie auch ein Slowburn ist. So, aber sie hat einen sehr eigenen Stil. Sie bricht, finde ich, außer gegen Ende, und da finde ich, machen sie es sogar ganz cool, bricht sie nie richtig das Format. Ja. Also es ist halt ein Mix aus, uns wird eine Sendung gezeigt und dann wird uns das Behind the Scenes gezeigt. Mhm. Wird so zusammengeschnitten, das Behind the Scenes ist auch ein anderes Bildformat, finde ich auch okay. Weil so etwas wird ja dann später auch manchmal aufgeblasen.
Und was ist das dann für ein Genre, dieser Film? Nochmal Eve-Quiz-Frage.
Für mich ist es nicht wirklich Found Footage.
Doch, natürlich ist
es
Found Footage.
Aber es ist für mich der spirituelle Nachfolger des Found Footage, weil es nochmal ein bisschen anders ist. Weil Found Footage ist für mich in der Regel einfach das gefundene Material, das jemand jetzt auf einer Retro-Kamera irgendwie gedreht hat, der die ganze Zeit damit rumgerannt
ist. Da bist du aber jetzt bei der Story. Also, weil das Found Footage, das Format bedeutet, es ist Footage, das zusammengeschnitten ist aus etwas, was passiert ist. Das ist die Definition von Found Footage.
Ja, ich weiß. Das
ist auch die Lost Episode.
Genau, deswegen ist es irgendwo dort noch anzuordnen. Aber weil es so eigen ist und es halt eine komplette, stringente Geschichte erzählt, und zwar eine Episode einer Late-Night-Show, komplett, Anfang, Mitte, Ende, ist es für mich noch mal ein bisschen was anderes.
Aber nur, wenn du Found Footage wirklich nur mit gefundenem Kamera Shaky-Kämpfe. Aber das alleine macht Found Footage ja nicht aus. Also ich verstehe schon, was du meinst. Und wir haben nur eine unterschiedliche Definition. Aber meines Wissens
nach. Nee, du hast recht. Du hast recht in der Hinsicht, das Obergenre müsste trotzdem
Found Footage sein. Das ist ein Found Footage Horrorfilm. Ja. Mit der Besonderheit, dass es ein 70er-Jahre Found Footage Horrorfilm ist.
Obwohl, man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Allein durch die Anfangserzählung könnte es auch eine True Crime Mockumentary sein, Documentary, weißt du so? Also das fällt auch noch ein bisschen ins Genre mit rein, weißt du?
Ja, wobei, was weiß ich, Cloverfield fängt ja auch so an mit der Texteinblendung.
Nee, aber ich finde, das kann mit der Cloverfield-Texttafel oder mit der Blair Witch-Texttafel nicht vergleichen. Man kriegt ja wirklich so fast so ein 7-Minüter oder so eine Einleitung mit einem Voice-Over, das den Zeitgeist noch mal einfängt, in den 70ern, und ein Karriereprofil vom Protagonisten. Deswegen hat
es sehr Mockumentary am Anfang.
Ja, also es ist ein Mix aus Mockumentary True Crime mit Found Footage gemixt und spliced. Und deswegen könnte es auch ein kompletter TV-Beitrag sein. Und das unterscheidet es von dem klassischen Found Footage.
Ja, das ist richtig. Hätte man aber auch bei klassischem Found Footage, hättest du es auch machen können, wenn du unbedingt willst. Ja, aber das Interessante ist, es spielt ja nicht nur in den 70er Jahren mit Material, das so tut, als wäre es aus den 70er Jahren. Ich finde, er bewegt sich auch im Genre der 70er Jahre Horrorfilme. Ja. Und deswegen wäre meine erste Frage, bevor ich zu meinem Kurzfazit komme. Und übrigens, der Spoiler-Part in dieser Folge wird nicht sehr groß sein, glaube ich. Mhm. Weil man kann eigentlich nur das Ende spoilern, der Rest ist kein Spoiler. Deswegen,
Und dabei wird eigentlich relativ am Anfang, wenn du dieses komplette diesem Mockumentary-Teil folgst, auch sehr klar, wo das hin, die Richtung hingeht zum Ende. Da werden ja ein paar Aufnahmen gezeigt, auch abseits des Studios, wo du schon ganz weißt, oh, das kommt nochmal zurück.
So. Ich sag mal so, der Twist, den der Film hat, ist eigentlich schon für mich gar kein Twist, weil ich dachte, das ist die Prämisse.
Ich
dachte, ist klar.
Der ist aber herrlich immersiv, das muss man sagen. Ja. Der ist herrlich immersiv. Und der ganze Film ist sehr immersiv.
Aber wie stehst du denn zu 70er-Jahre-Horrorfilmen, die ich weiß gar nicht, was das richtige Genrebezeichnung dafür ist, außer 70er-Jahre-Horrorfilm. Weil es gibt ja auch Slasher in den 70er-Jahren, das ist gar keine Frage, das hier ist keiner natürlich. Am ehesten vergleichbar mit einem Film wie Carrie von Brian De Palma, der so einer meiner Lieblingsvertreter aus dieser Zeit. Ich habe noch einen anderen, den kaum niemand kennt in Deutschland, weil er so einen beschissenen deutschen Titel hat. Aber das ist mein Lieblingsvertreter aus den 70ern. Hast du so eine Art von Film, der in diese Richtung geht? Außer der Exorzist? Ich muss gerade überlegen, wann ist der Exorzist gewesen?
Rosemary's Baby. Aber das ist das Rosemary's 68.
Rosemary's Baby war Rosemary's 70er Baby oder 60er?
68,
siehst du, ne?
Aber vom Stil her
Das ist genau das, das stimmt schon.
Also es gibt ein paar Filme, 70er Horror ist eine Art von Horrorfilm, die sich teilweise sogar in die Anfangsphase der 80er reingezogen hat und in den Ende 60er begonnen hat. Exorzist natürlich 73, Shining würde ich auch noch dazu zählen, der wurde quasi 79 gedreht, kam 80 im Kino.
Ja.
Passt da auch rein.
Das
sind ganz spezielle Horrorfilme, die das Gegenstück sind zu dem, was dann in den 90ern gerade so an Fahrt angenommen hat. Und zwar, das sind Slowburn-Filme, das sind Konzeptfilme meistens. Das sind Filme, die auch sehr auf Schauspiel setzen, die krasse Charakterzeichnungen haben und gleichzeitig die sich um Dread drehen, weißt du? Dread? Also um Bedrohung die ganze Zeit. Also und man spürt diese Bedrohung konstant.
Gut, ja.
Also es ist was anderes als der Killer kommt mal eben vorbei und macht Ärger, sondern viel davon gehört ja auch zum Terrorgenre. Ich meine, Quentin Tarantino sagt, das ist einer der perfektesten Filme aller Zeiten. Und ich habe ihn absichtlich noch mal gesehen, weil es zu lange her war, dass ich ihn gesehen habe. Aber er hat letztens mal über eine Liste von Filmen gesprochen, die er für perfekt hält.
Lass mich raten, du meinst Texas Chainsaw Massacre?
Ja. Texas Chainsaw Massacre, auch 70er-Jahre-Film. Der gehört dazu. Das ist für mich ein ganz klarer Terrorfilm. Ja, Toby Hooper, das ist ein Film. Leute vergessen, dass der gar nicht so brutal ist. Also der erste Texas Chainsaw Massacre deutet viel mehr Sachen an, als dass er sie zeigt. Er bleibt für mich der mit Abstand gruseligste Film der Reihe. Und es ist ein Film, der zum Terrorgenre gehört. Das bedeutet nämlich, dir ist unwohl die ganze Zeit, weißt du? Und damit spielt er. Er spielt ja auch mit dieser Idee, du fliehst, nur um wieder eingeschnappt zu werden. Weißt du, du bist an einem Ort, an dem du nicht sein möchtest. Du bist an einem Ort, der dir eine Geschichte allein schon erzählt, der Ort, der so eklig und so gruselig ist, dass du da raus willst, aber es ist wie eine ominöse Kraft, die dich immer wieder dahin zurückzieht. Und in diesem Genre da gebe ich Tarantino recht, ist er perfekt. Es muss nicht, er hat es selber gesagt, it might not be your cup of tea, but it's perfect for what it's supposed to do. Und da gebe ich ihm voll recht mit Texas Chainsaw Massacre, den ich da auch definitiv mit einordnen würde. Und erst recht, nachdem ich die Scheiße gesehen habe auf Netflix, die letztes Jahr oder so rauskam, Texas Chainsaw Massacre, keine Ahnung, Deine Mutter 3, so war richtig scheiße.
War ja wieder ein Remake, oder?
Ja, es war richtig scheiße.
Zweite Remake schon. Ihr kennt das Markus Nispel Remake von Bay produziert.
Ja.
War das Jessica Biel?
Ja, der ist nicht schlecht. Ja, der ist überraschend nicht schlecht. Der ist gut schlecht.
Gefilmt, weil Markus Nispel, es ist auch ein deutscher Regisseur, der hat ein gutes Auge für Bilder, aber halt leider super schlechte Filme.
Ja.
Bei Texas Chainsaw Massacre kann gar nicht so schlecht das sein, aber im Vergleich zu einem Horror-Klassiker, den Tarantino eine Liste aufnimmt, da fehlt wahrscheinlich einiges.
Markus Nispel, der hat ja 3 große Remakes gemacht, zusammen mit Michael Bay. Das ist Texas Chainsaw Massacre, Freitag der 13. Und Nightmare on Elm Street. Und Nightmare on Elm Street war episch scheiße. Ja. Aber die anderen beiden waren echt nicht schlecht. Er hat auch Pathfinder schlecht.
Gemacht mit Carl Urban, ne?
Das war auch. Ah, geil. Stimmt.
Ja, stimmt. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Ich erinnere mich nur, dass der Trailer ganz gute Bilder hat. Also, so doof es klingt, gerade zu der Zeit, heute wäre das was anderes, glaube ich, aber zu der Zeit hast du wenig deutsche Regisseure gehabt, die so musikvideomäßige Bilder in Hollywood zaubern. Das konnte Markus Nispel ganz gut, ja.
Aber das ist halt auch das Ding, weißt du? Das ist ja auch der Grund, warum bei den dreien Nightmare on Elm Street so krass abgeschmiert und abgeschissen hat als Remake, weil der ist wirklich scheiße. Mhm. Ja? Weil der originale Nightmare on Elm Street ist visuell bis heute mega beeindruckend. Mhm. Mega. Und der erste Friday the 13. nicht. Mhm. Gar nicht, ja. Und du guckst dir dieses Remake an und es ist halt die schlimmste Art von Remake, die es gibt. Und zwar fast Shot for Shot. Aber dann hast du den direkten Vergleich und dann kannst du einfach nur kotzen. So. Weil Texas Chainsaw Massacre und bei Freitag der 13. haben die sehr viel kreative Freiheiten genommen, die cool waren. Wo du gesagt hast, also ich persönlich bin ja einer von denen, wenn es ein Remake braucht immer eine Existenzberechtigung. Mhm. Also es muss, wenn du ein Remake hast, dann musst du irgendwann vor deinem Blu-ray-Regal stehen und sagen, auf welchen der beiden Filme habe ich heute Bock, bla. Vielleicht mal auf den, zum Beispiel True Grit, den John Wayne-Film oder den Coen Brother-Film. Mhm. Voll unterschiedliche Filme. Mhm. Aber die Essenz ist drin, ja. Aber wenn ich mir dann so eine Scheiße angucke, wie das Remake von Psycho mit Vince Vaughn anstatt Anthony Perkins, was halt auch wirklich ein Shot-für-Shot-Remake ist, nur mit schlechteren Performances und in Farbe und aus irgendeinem Grund manchmal Schwein. So, das ist ein richtiger Scheißfilm. Und mach das dann nicht. Weißt du, dann denkst du, du machst es besser, wenn du Shot für Shot auch noch machst und dann hältst du das Original dagegen. Wieso solltest du das machen? Es ist ähnlich wie viele dieser Disney Live-Action-Remakes. Wer wird je sagen, ah ja, ich habe da diesen tollen Film, der Lion King heißt, der animationstechnisch seiner Zeit voraus war und Hammer Musik hat, sowohl der Soundtrack als auch der Score von Hans Zimmer. Mhm. Dann kommt da irgendwann in Anführungsstrichen Live-Action, ist ja nicht mal Live-Action, ist alles CG, mit Löwen, die fotorealistisch sind. Das heißt, sie sind überhaupt nicht expressiv. Dabei sind ja gerade die Gesichter so expressiv in dem Cartoon. Ich meine, Scar sieht aus wie Jeremy Irons, weißt du?
Ja.
Und jetzt hast du einen Löwen, wenn er traurig ist, guckt er halt so, wie wenn er kacken muss oder so, wie wenn er fröhlich ist.
Er hat immer die Stimme von Jeremy Irons.
Nee, er hat ja die Stimme von hier, Chiwetel Ejiofor. Und wenn die aus dem besten Lion King Song, ich weiß, ich bin in einer Minderheit, der beste Lion King Song, den performe ich sogar in Karaoke-Bass, Be Prepared von Scar, der ist mega. Und wenn die daraus einen Poetry Slam machen, dann sollen die sich mal hart. Also da dachte ich mir, ist das euer Ernst? Das ist so der theatralischste Song des Films. Das fand ich bei Jon Favreau okay, dass er aus King Louis Nummer, diese Christopher Walken Nummer gemacht hat. Das hatte was. Wenn der auf einmal anfing mit I do be do, I wanna be like you. Ich so, ja, okay. Ja, du darfst. I got ears, my ears got ears. So, aber das war auch scheiße. Aber sprechen wir darüber. Hast du denn noch 70er Jahre Horror, den du magst?
Also Carrie war ein sehr beeindruckender Film für mich. Ich glaube, was in 70er Jahre Horror auch ausmacht, das, was du Terror nennst, ist dieses sich nicht auf Jumpscares verlassen. Damit absolut hat das alles nichts zu tun. Das hat einfach Atmosphäre. Eine ganz pessimistische, melancholische teilweise, aber wirklich psychologische Grundstimmung, die dich richtig fertig machen kann.
Ja.
Also Carrie ist so ein Film, auch weil er sich einfach ganz viel mit Mobbing auseinandersetzt.
Ja, ja, voll. Ja,
der hat ja erst, ich meine, natürlich ist das Übernatürliche ein durchgehendes Thema, aber dadurch, dass es eben auch um Mobbing einfach geht, hast du einen ganz anderen Bezug zur Hauptfigur und ganz andere Empathie. Und umso mehr weh tut ja auch das Ende, weil du ähnlich wie diese Lehrerin, die ihr helfen möchte die ganze Zeit, dass dein Vertrauen auf zwei Seiten missbraucht wird. Einerseits von den Mobbern wird dieses Vertrauen missbraucht, andererseits von Carrie selbst, die ja auch nichts dafür kann, weil sie halt vom Teufel besessen ist. Aber das ist halt so. Ja, und das tut dann irre weh, so einen Film zu gucken, der einfach nur am Ende auch dich nur mit ganz schlechten Gefühlen entlässt und alles ist scheiße. Und da gibt's noch einen Film, der das toppt, meiner Meinung nach, den kaum jemand kennt, der ist auch von Brian De Palma, genau wie Carrie. Er ist 2 Jahre später entstanden, ich glaube 2 Jahre. Weißt du, welcher das sein könnte? Er hat einen ganz beschissenen deutschen Titel. Ich sag dir den englischen. The Fury.
The Fury?
Ja.
Sagt mir gerade.
Der deutsche Titel dieses Films, und du merkst, dass er zu einer Zeit rausgekommen ist, wo man alles mögliche komische deutsche Trash-Namen gegeben hat, um sie im Kino zu zeigen. Der Film heißt Teufelskreis Alpha. Es ergibt gar keinen Sinn. Ich habe den damals durch Seppen im Fernsehen entdeckt als Kind. Und ich hatte noch keine Ahnung, dass es von Brian De Palma ist. Das habe ich alles erst Jahre später erfahren, weil mich dieser Film auch nie ganz losgelassen hat. Das Ende dieses Films ist eines der besten Horrorfilmenden in der Filmgeschichte für mich. Das hast du vielleicht schon mal gesehen. Das ist mit die männliche Hauptrolle spielt
Kirk Douglas.
Kirk Douglas, ja, aber der Bösewicht, der wird gespielt von John Cassavetes. Den kennst du zum Beispiel aus Dirty Dozen, das ist quasi Telly Savalas mit Haaren.
Ja.
Der wird am Ende dieses Films, wird er in der Luft zerfetzt von, also seine Augen bluten, er schwebt auf einmal in der Luft und dann explodiert er quasi, weil die eine Frau, die über diese telekinetischen Fähigkeiten, um die es in diesem Film geht, verfügt, ihn umbringt. Und wer war das? Amy Irving war das, glaube ich. Das könnte gewesen sein.
Amy Irving. Yeah.
Also, das ist so eine Szene, die hat mich nie losgelassen. Wenn ich jetzt die Augen zumache, denke ich immer noch an die. Das ist für mich so ein das ist, glaube ich, ein moderner 70er-Jahre-Horrorfilm, meiner Meinung nach. Hereditary.
Ja,
Hereditary ist also genau das.
Generell, ein paar A24-Filme sind so.
Ja.
Was die halt auch ausmacht, die 70er-Jahre-Filme, Spät-60er und teilweise Früh-80er, sie waren sehr subtil mit den Thematiken.
Mhm.
Das bedeutet, sie haben auch so ein bisschen das Mystery-Genre sehr, sehr eingeleitet, dass nicht alles erklärt wird.
Mhm.
Weißt du, klar, es gibt ein paar Hinweise, du kannst dir denken, okay, das ist besessen und sonst was, aber die wird nicht alles kaputt erklärt und der Film selbst, die Atmosphäre selbst ist häufig ein Charakter. Ich bring sie mal zurück zu 1980, The Shining, das Overlook Hotel ist ein Charakter.
Mhm.
Weißt du? Oder bei Carrie hast du auch konstant diese langen Sequenzen, wo du merkst, dass da was an der Oberfläche gekratzt wird und was bei ihr rauskommt und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass sie alle 2 Sekunden wie ein Killer rumrennt und Leute platt macht damit.
Es ist sogar so, weißt du, wenn ich die Struktur der Story angucke von Teufelskreis Alpha, dann ist es eigentlich eine X-Men-Story.
Ja.
Es geht darum, Junge, also du hast ihn gesehen, ne?
Nee, ich hab den
nicht
gesehen.
Achso, es wirkte gerade so. Das geht um junge Jugendliche, die halt über diese telekinetischen Fähigkeiten verfügen. Und die Regierung will sie natürlich zu Mordinstrumenten umfunktionieren. Und das ist so eine umgekehrte X-Men-Story, gepaart mit Carrie. Und genau das ist das. Wenn ich die Augen zumache, denke ich daran, wenn ich an 70er-Jahre-Horror denke. Und wie gesagt, Hereditary ist die moderne Version davon.
Ja, Hereditary ist ja der gruseligste Film, den ich je gesehen habe.
Und der hat nur 2 Jumpscares. Nur 2. Und diese 2 siehst du im Trailer. Die sind keine Überraschung im Film.
Dieser Film hat mich, ich kann es nicht anders sagen, ich weiß, ich probiere nicht so vulgär zu sein, wenn wir telefonieren. Mhm. Aber Hereditary hat mich, ich kann es nicht anders sagen, tut mir leid, gefickt. Dieser Film hat mich so fertig gemacht. Ich bin schweißgebadet aus dem Kino gegangen. Ich habe mich unwohl gefühlt. Mhm. Im Auto zurück, du weißt, ich wohne im Wald.
Mhm.
So, ich habe die ganze Zeit in den Rückspiegel geguckt. Es war richtig unangenehm. Und das ist halt auch das Ding. Bei Filmen in diesem 70er-Jahre-Kosmos, und das bringt uns jetzt auch zum Zirkelschluss zu Late Night with the Devil. Die Figuren liegen uns am Herzen und wir wollen nicht, dass etwas Böses mit ihm passiert oder sie für etwas Böses verantwortlich sind. Weißt du, bei Carrie, wir sind ja auf ihrer Seite und wir möchten am liebsten, es ist so ein bisschen wie bei Joker mit Arthur Fleck. Mhm. Weißt du, wir gehen rein und gucken Joker-Film und denken, yeah, das ist ein Joker-Film, wo er Leute platt macht und dabei lustig ist. Aber dann gucken wir den Film und sagen, ich hoffe, du kriegst dein Leben wieder auf die Kette. Aber wir wissen, es passiert. Mhm. Wir wissen, es passiert. Ja, das heißt, wenn er Murray erschießt in der Show, feiern wir das nicht. Mhm. Und das ist ja das, was der Film mit uns macht. Bei Carrie, wenn sie sich an ihn rächt, wir so, und jetzt ist sie zu weit gegangen. Und jetzt auf dem Ball, weißt
jetzt
du?
Jetzt der Point of No Return, ja.
Genau, bei Jack Torrance. Wir wissen, er kriegt die Warnung, dass das Overlook Hotel schon den Caretaker davor so verrückt gemacht hat. Und wir sehen es langsam in ihm. Und er ist unser Protagonist, der dann aber zum Antagonisten wird. Ganz klar. Und wir haben Angst vor dem Typen, mit dem wir den Film begonnen haben. Bei Toni Collette ist das nicht anders in Hereditary. So. Und das ist mega spannend, solche Entscheidungen zu treffen. Und das sorgt halt noch für viel mehr Terror, weil wir uns so an diese Figuren gewöhnt haben.
Ja. Und all das hat Late Night with the Devil. Das ist ein großer Pluspunkt. Das ist ein Film in genau diesem Stil, diesem Feeling. Bloß als Found Footage, als mal was ganz anderes und das auch noch gekonnt, wirklich als Late-Night-Show, die du gefühlt live im Fernsehen gerade mitsiehst, plus die Hintergrundaufnahmen in den Werbepausen. Ja. Also unglaublich cooles Konzept. Vor allem ein cooles Konzept. So, jetzt habe ich noch nicht gesagt, wie ich den Film finde. Weißt du noch, wenn wir das letzte Mal über den Film geredet haben? Da haben wir über die Sachen geschaut, die man statt Rebel Moon 2 gucken könnte.
Genau.
Und wir haben, ich habe davon geredet, dass ich, wann war denn das? Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon auf dem Fantasy-Filmfest war und mir wahrscheinlich all die Filme angeguckt habe. Und ich habe eine ganze Liste von Sachen, die ich auf dem Fantasy-Filmfest gucken wollte. Du hast nur Late Night with the Devil gesehen, ne?
Ja, und Hundreds of Beavers.
Und Hundreds of Beavers, okay. Aber der war doch im Filmfest davor.
Ja. Yeah.
Oder ist er in Berlin jetzt erst? Okay.
Nee, ich hab da noch einen Link bekommen.
Ah, okay. So, und ich habe auf dem Fantasy Filmfest 5 Filme wie angekündigt geschaut. Einen habe ich geschwänzt, aber da war ich zu müde, wäre ich eingeschlafen. Das war nicht fair. Suitable Flash, der mit hier die aus Boogie Nights und Scrubs und Austin Powers 2. Heather Graham.
Heather Graham.
Ja, so. Den habe ich leider geschwänzt, aber da wusste ich auch, dass der nicht so cool ist und ich wollte einfach das Double Feature gucken. Deswegen hatte ich mir im Kalender eingetragen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Aber ich habe die anderen 5 geschaut. Ich lese noch mal kurz vor. Cobweb. Das war Ed Wood, also wie Tim Burtons Ed Wood, nur auf Koreanisch, von dem Regisseur von The Good, The Bad, The Weird. Meinem Lieblings, ich glaube, meinem asiatischen Lieblingsfilm überhaupt, The Good, The Bad, The Weird. Mhm. Cooles Remake von The Good, The Bad and The Ugly. Also wenn wir schon von Remakes sprechen, wenn man vorm Regal steht und nicht weiß, was man gucken soll. The Roundup 4 habe ich geschaut. Ich habe mal gesagt, das ist der dritte Teil. Nee, das war schon der vierte. Weil ich habe hier, also koreanisches Bud Spencer. Ich habe Boy Kills World geschaut, der mich sehr überrascht hat, weil die Action komplett aus Deutschland kommt. Der Regisseur ist Deutscher. Krass. Die Action sind deutsche Choreografen, auch viele deutsche Stunt-Performer. Das sind sehr coole Stunts, leider ein bisschen arg zerschnitten. Love Lies Bleeding habe ich geschaut. Der A24-Film ist es, glaube ich, sogar, ja. Der gehypt wird ohne Ende wegen Kristen Stewart und hier die Muskulöse aus Ahsoka ist es, glaube ich.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, ich glaube, es war Ahsoka. Oder was doch? Nee, es war Mandalorian.
Ja,
diese.
Und deinem Lieblingsfilm Ant-Man 3.
Stimmt, Ant-Man 3 spielt die auch mit. So, und Late Night with the Devil. So, das sind die 5 Filme, die ich geschaut habe. Und ich sage ja immer beim Fantasy Filmfest, und dafür liebe ich das Fantasy Filmfest, deswegen gehe ich jedes Mal hin, wenn es geht. Ich sehe da immer die besten und die schlechtesten Filme des Jahres. Und ich habe in all diesen Filmen trotzdem eine gute Zeit. Weil mit Festivalpublikum und so macht auch ein schlechterer Film, da hat er halt eine trashige Atmosphäre, alle lachen, alle finden es cool. Alles Genrefilme, ne? All das, was du gesagt hast. Ich habe diese 5 Sachen geschaut. Und das war das erste Mal in meiner Fantasy-Filmfest-Karriere, dass keiner davon scheiße war. Aber okay, wow. Keiner davon war auch richtig geil.
Okay, wow.
Also, ich fand Late Night with the Devil war sogar meine größte Enttäuschung, weil ich ein bisschen gehypt war.
Okay.
Ich habe allen 3 Filmen 3 Sterne gegeben und Cobweb 3,5. Also, keiner davon ist schlecht. Die sind alle gut. Da war keiner mies. Und ich würde alle weiterempfehlen. Wenn ihr ein bisschen Interesse für die genannten Filme habt oder hört noch mal die andere Podcast-Folge, schaut euch die Sachen auf jeden Fall an. Wenn es geht, auch immer im Kino. Ich glaube, Love Lies Bleeding ist sogar einer der bestaussehendsten Filme des Jahres. Aber trotzdem hatte ich so meine Probleme mit ihm. Ich habe es auf Letterboxd auch nochmal geschrieben. Gerade gegen Ende wird er unfreiwillig komisch. Das fand ich alles doof. Aber an für sich ist es eine coole Milieustudie. So. Und Lay Down by the Devil ist von diesen 5 Filmen in meiner Liste, glaube ich, der schlechteste. Krass. Ich glaube, ich fand alle anderen besser. Aber er ist trotzdem 3 Sterne. Also, es ist ein guter Film. Ich sag nicht, dass es ein schlechter Film ist. Ich sag nur, von allen, die ich auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr gesehen habe, mochte ich alle anderen mehr. Am meisten Cobweb, weil der halt sehr lustig und sehr gut gefilmt ist. Roundup Punishment macht einfach Spaß. Boy Kills World ist deutsche Wertarbeit. Love Lies Bleeding sieht verdammt gut aus. Und Late Night with the Devil ist halt ein Film, der extrem gut und cool gemacht ist. Der sehr viel mit diesem 70er-Jahre-Genre für mich spielt, aber nie rankommt. So, das hat nicht alles, aber auch am Ende, es läuft alles auf ein super Finale, also es läuft alles auf ein wichtiges, episches Finale hinaus. Und im Verhältnis zu den all den anderen Vorbildern, die wir jetzt schon in diesen 30 Minuten Podcast genannt haben, fällt der Film für mich massiv ab. Es ist wirklich so, als hätte er mich sehr lange geteased, viel zu lange vielleicht sogar, obwohl das ein 90-Minüter ist, glaube ich. Aber er fühlt sich länger an, finde ich. Und am Ende ist der Payoff nicht so stark gewesen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ganz im Gegenteil, ich hatte wenigstens eine, das sagen wir im Spoiler-Part, aber wenigstens eine so, ey, Moment mal, Zeigefingerstelle. Wer wollt ihr mich gerade verarschen? Ich glaube, der Film ist halt mehr in seinen Stil verliebt, als er für mich delivern kann. Und das, was ich meine, was ich später im Spoiler-Part sage, ist für mich der Beweis dafür.
Okay.
Also, es ist nicht mein Horrorfilm des Jahres. Es wird auch nicht einer meiner Filme des Jahres, aber es freut mich trotzdem, wie viel Freude er dir bereitet hat. Und ich kann ihn trotzdem uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr Bock hattet nach dem Trailer, gibt es keinen Grund, den nicht zu gucken. Muss ich einfach sagen.
Und ich finde es auch ein Film, der ist gemacht wie fürs Kino, weil man fühlt sich so, als wäre man im Publikum. Man fühlt sich ein bisschen, als wäre man im Publikum meta, bei einer Late Night.
Sehr meta. Das ganze Festivalpublikum, und es war auch ein relativ voller Film. Also war, ich glaube, nur bei Love Lies Bleeding waren mehr Leute im Kino im Fantasy-Filmfest, wo ich drin war. Als bei Late Night with the Devil. Late Night with the Devil war der quasi Abschlussfilm. Es war nicht der allerletzte Film, aber es war der dedizierte Abschlussfilm des Festivals. Und der lief auch richtig gut. Der Saal war voll, das Publikum ging voll mit. Es war wirklich so, als würdest du selber mit in der Live-Show sitzen. Das stimmt, das gibt dem Ganzen noch mal das nötige Etwas.
Ja, also worum geht's? Der Film dreht sich um den fiktiven Late-Night-Show-Host Jack Delroy, gespielt von David Desmalchian, den wir eigentlich, ich glaube, so richtig kennen seit The Dark Knight, als der Psycho, der entführt wird von Harvey Dent. Er hat damals schon so einen Eindruck hinterlassen, war dann in Prisoners, größeren Auftritt als Polka-Dot-Man in The Suicide Squad.
In Prisoners war er auch?
Da war auch ein Psycho, wo Jake Gyllenhaal an der Tür klopft und dort, weißt du noch?
Ja, ich habe ein Déjà-vu gerade, Oder ein leichtes, ich erinnere mich vage.
Der ist ja dann auch hinter hier dem Typen her, Paul Dano. Aber trifft dann auch David Desmalchian da in dieser Wohnung, wo es dann auch da diese Symbole gibt und bla. Auf jeden Fall, der Film spielt 1977 und uns wird so ein Karriereprofil gezeigt von Jack Delroy, der probiert anzukämpfen gegen Johnny Carson. Johnny Carson war in den 70ern der mit Abstand beliebteste Late-Night-Show-Host.
Ich würde sogar sagen, der Erfinder des Mediums, Late-Night-Show.
Ja, wird ja auch passend zitiert zu The Shining, Here's Johnny, wenn er die Tür aufschlägt. Das ist ja auch eine Referenz zu Johnny Carson. Und Jack Delroy hat nicht die Quoten, die er hat. Und hat dann auch noch eine persönliche Tragödie. Weswegen er ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwindet, jetzt zurückkehrt mit einer Idee, seine Ratings noch mal ordentlich zu boosten. Und das ist mit einer Halloween-Special-Show. Und diese Halloween-Special-Show ist sozusagen die Lost Episode, die anscheinend die ganze Nation schockiert hat. Und die wird uns, dem Zuschauer, jetzt gezeigt, in aller Gänze, plus Behind-the-Scenes-Material. Und in der Show geht's halt darum, dass er sich einen Mentalisten einlädt und sowas finde ich krass witzig, weil das sehen wir selber voll häufig in Shows. Auch wie die so failen, weißt du, wie die sowas sagen wie, ja, ich sehe einen Namen, es ist irgendwas mit J und dann sagt jemand Kimberly. Dann, ja, genau, Kimberly, das meinte ich, das ist definitiv ein Name. Weißt du, so
die Motto,
Weißt du so?
Das ist also nicht auch heute so, das war ja damals auch schon so, ne? Also genau. 70er, 80er Jahre, ich meine, man kennt es in Deutschland, glaube ich, am ehesten noch aus Wetten, dass oder so. Wenn da irgendjemand aufgetreten ist, ist dann nicht auch mal Uri Geller aufgetreten oder zumindest solche Geschichten. Also das ist, man kennt es.
Man kennt es. Also ein Mentalist, ein Skeptiker. Ich musste ganz lange überlegen, wo ich den Typen kenne, weil der mir so bekannt vorkam.
Ja, ich weiß,
dann,
wer das ist?
Dann wusste ich es endlich, wo ich den kenne.
Ah, nee, da hast du es mir erzählt.
Ja, aus Matrix. Ja. Das ist der Typ, den, also aus den Sequels, der Typ, den Hugo Weavings Charakter Smith besetzt in der echten Welt.
Ja.
Der ja auch in Matrix eigentlich ziemlich super war, als mit seiner Hugo Weaving Agent Smith Imitation. Mhm. Der ist einer der Scene-Stealer in Late Night with the Devil für mich.
Von reinem Schauspieler ist er meine Lieblingsfigur. In dem
Nee, Film. Das ist für mich das Mädel.
Okay.
Das Mädel fand ich, ich fand das Mädel überraschend gut und ich sehe viele creepy Mädels und so weiter im Kino. Die
hat, ja, aber hat der auf der Leinwand ist die Frage.
Ich meinte auf der Leinwand. Ich habe gesagt im Kino. Ich habe nicht gesagt, über das wahre Leben sprechen wir heute nicht. Das machen wir, wenn der Podcast endet. So. Ich fand den, ich fand die mega, weil die hat der Nummer nochmal was ganz Eigenes gegeben. Die wirkte halt wirklich nicht, weißt du, bei vielen besessenen Filmen hast du diese Jekyll-Hyde-Nummer. Ich bin jetzt ganz normal und jetzt kommt der Teufel raus, weißt du. Bei ihr siehst du das schon die ganze Zeit, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn sie nur auf
Beat trägt. Sie kokettiert ja sogar damit, ne? Also wenn sie normal ist, ist sie schon wie ein Hannibal Lecter, wie so ein Psychokiller.
Ja, ja, und das macht die echt super. Allein mit ihren Augen, wie die spielt und mit ihren kleinen, subtilen Gesichtern und ihrem Lächeln. Es ist so wie jemand, der probiert, ein Lächeln nachzuahmen, weil es zu menschlich ist, als dass die das könnten. Und das finde ich ziemlich cool, wie sie das spielt, muss ich sagen. Fand ich
das, echt das sorgt stark. All das, was du gerade gesagt hast, all diese Figuren, das sorgt für so eine interessante Dynamik, wenn die halt auch so im Sitzkreis da sitzen und miteinander interagieren. Das ist wirklich wie eine verdammt gute Talkshow in dem Moment.
Genau, da ist halt auch die klassische paranormale Wissenschaftlerin, so ein bisschen hier wie die Warrens, Ed und Lorraine aus The Conjuring. Mhm. Und die treffen dann alle aufeinander. Parallel hat dann halt auch, ich wollte Johnny Carson sagen, aber es ist ja Jack Delroy, hat ja auch seinen Sidekick, sowas gibt es auch immer in Late-Night-Shows, der dann die Band anführt. Bei Jimmy Fallon, der hat ja da The Roots. Dann gab es hier Andy Richter, gibt es ja bei Conan O'Brien, gab es den lange. Und wie mit dem interagiert, finde ich auch cool. Und ich mag halt den Slowburn. Ich mag, dass da alle Tropes drin sind von einer Late-Night-Show. Das heißt, es geht nicht direkt los mit creepy, 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 sondern es geht mit Bühnenprogramm los. Es geht los mit Begrüßungen, mit Banter, mit Mucke, mit A Word from Our Sponsor. Und genau das mochte ich. Das ist anfangs schon fast wie eine Farce wirkt und du, oh, diese Show geht voll in die Hose und du hast so krass darauf gesetzt, bis es dann in eine andere Richtung geht. Es gibt eine spezielle Szene, die ich super fand, weil ich dachte, dass wir da kurz in einem Cronenberg-Body-Horror-Film sind. Die war sehr effektiv, die war sehr eklig. Und auch wie dann danach damit umgegangen wird, fand ich auch ziemlich stark. Du weißt, welche Szene ich meine.
Jeder weiß, welche Szene du meinst, wenn man den Film gesehen hat. Aber darf ich da ein Problem reinhaken? Weil wir jetzt gerade über Leute, wenn sie zusammensitzen, auch dieser Cronenberg-Moment, von dem du redest. Dadurch, dass es eine Late-Night-Show ist, eine amerikanische Late-Night-Show, und es dieses streng, ganz streng dieser Dramaturgie folgt, passiert eigentlich auch genau das, was bei so einer Late-Night-Show passieren würde. Genau wenn es spannend wird, gehen sie die Werbung über.
Ja. Yeah.
Das ist so etwas, das hat mich in dem Film mehrmals wirklich gestört. Und ich dachte, ich will jetzt sehen, wie die Szene ausspielt. Aber stattdessen, und weil es ja ein zusammenhängendes Found-Footage-Ding ist, stattdessen moderiert dann natürlich, was auch schon fast wieder lustig ist, David das Märchen in die Werbung über und geht dann backstage und dann diskutiert er darüber weiter. Aber dann haben sie diesen Spannungshöhepunkt, den sie gerade erreicht hat. Ich hatte das Gefühl, ich werde sehr abrupt daraus entlassen und zwar nicht auf diese angenehme Art und Weise dieses, ich muss jetzt mal kurz durchschnaufen, sondern dieses, hey, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht.
Yeah.
Weißt du, das war so eine Sache, die mich gestört hat. Und dann kam, das ist aber was Technisches, weil es ja um Found-Footage-Style geht, dann passiert natürlich genau das, was du gesagt hast, dass dieses Behind-the-Scenes-Material kommt. Und weißt du, was bei Found-Footage-Filmen immer das Unrealistischste an dem Found-Footage ist? Und das wird da nochmal richtig deutlich. Was ist das Unrealistischste, technisch gesehen?
Bei Found-Footage, dass die ganze Zeit weitergefilmt wird.
Nee, das könnte ja passieren. Manchmal passiert das ja auch, wenn die Kamera einfach nur in der Ecke liegt und dann sieht man irgendwelche Sachen. Es ist immer der Ton. Es ist immer der Ton. Du weißt, wie schwer es ist, in Wirklichkeit guten Ton aufzunehmen. Und mir ist so richtig hart aufgefallen, sie haben nicht mal versucht, in den Backstage-Momenten so zu tun, als hätte jemand aus der Ferne so ein bisschen den Ton geangelt oder so. Sondern es ist wirklich so, als hättet ihr das Mikro direkt vor der Fresse, als wäre das ein Podcast. Wie kann der Ton jetzt so gut sein, wo doch die Kamera ein bisschen weiter wegsteht und ein bisschen rangezoomt ist, weil sie heimlich beobachtet werden? Sie sehen ja gerade die Kamera nicht. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ja, gut, das ist so ein Detail. Weißt du, was der schlimmste Found-Footage-Film ist, gemessen an der technischen Umsetzung? Der allerschlimmste von deinem Lieblingsregisseur?
Von meinem Lieblingsregisseur?
Einem deiner Lieblingsregisseure.
Meinst du Matt Reeves Cloverfield?
Also, Matt Reeves Cloverfield ist wirklich ziemlich gut. Nee, ich meine M. Night Shyamalan. Weißt du noch?
M. Night Shyamalan, ja. The Visit? The Visit habe ich tatsächlich vor letzte Woche das erste Mal in meinem Leben gesehen.
Ach.
Ja, okay. Weil ich habe ja jetzt
wie Shyamalan Ranking. Daumen hoch, Daumen runter.
Ich habe jetzt ein Shyamalan Ranking gemacht, ne?
Ja, okay.
Jetzt muss ich sagen, seine ganze Filmografie.
Ist das schon online?
Gesehen. Ja.
Okay.
Ich fand ihn gut. Ich fand ihn nicht mega, aber ich fand ihn gut. Also, er war einer seiner, erst recht von den späten Filmen, war das ein besserer Shyamalan.
Ja, das ja. Ich finde ihn okay. Ich finde, das ist ein unterhaltsamer, spannender Film.
Und es gibt ein paar creepy Momente, die er kann. Die der wirklich kann.
Ja, also es geht um Kinder, die ihre Großmutter besuchen und da passieren merkwürdige Dinge. Dafür fand ich es einen guten Film, einen okayen Film. Einen guten für die letzten Shyamalan-Filme. Aber mein großes Aber bei dem Film ist, die Idee, dass er das Found-Footage macht und die Idee, wie er das umsetzt, könnte nicht weiter auseinanderliegen. Die zeigen ja die Kamera in dem Film, was für eine Kamera sie nehmen. Ne? Und das ist eine kaputte Spiegelreflexkamera, eine kaputte. Yeah. Ja, und da denkst du die ganze Zeit, warum sieht das Bild aber so geil aus? Das kann doch nicht sein. Und weißt du, wenn du Behind-the-Scenes-Material von diesem Film siehst, dann siehst du, wie der Kameramann in Wirklichkeit mit so einer Arri Alexa, mit so einem Oschi als Objektiv gefilmt hat. Und dann denkst du, so drehen die Game of Thrones.
Yeah.
Mit dieser Technik drehen sie Game of Thrones. Willst du mich verarschen? Das ist das Found-Footage von den Kindern? Kein Wunder, dass es so geil aussieht. Und der Ton ist natürlich auch immer Hammer. Das ist sowieso, es gibt gar keinen Sinn, weil die ja nicht wirklich gar kein Mikro oder so haben. Und das letzte fand ich, und da musste ich wirklich, da bin ich vor Lachen fast vom Kinosessel gerutscht, als ich das gesehen habe. Und ich habe das in so einer schönen Fan-Preview gesehen. Es war, glaube ich, sogar von Robert Hofmann.
Hm.
Der war da mit mal in München mit The Visit. Und der hatte den da schon da angegeben damit, dass er ihn schon sein 5. Mal oder so gesehen hat. Und der findet ihn immer noch gut. Und ich habe mich da gefragt, wie kannst du den 5. Mal gucken? Also ist nur aus einer technischen Sicht, weil. Also, die Stelle, wo ich wirklich nicht mehr konnte, war, als sie es war mit Final Cut, mit Apple Final Cut, haben sie auf dem Windows-PC geschnitten. Da bin ich wirklich fast verlachen. Du hast auch gesehen, dass das schlecht reingekeyt war, ne? Das Bild, der Bildschirm war zu sauber abgefilmt. Die haben in Wirklichkeit von einem blauen Bildschirm gesessen, jemand hat das in der Post drüber geklatscht. Aber welcher Idiot kommt denn auf die Idee, ein Macintosh, also ein Mac-Programm, auf dem Windows-PC also das sieht man doch.
Ja.
Also die Leute erkennen auch diese drei Buttons da in der Ecke, die wissen, dass das nicht Windows ist, was sie da gerade sehen. Das ist so ein unglaublich dämlicher Fehler für einen Found-Footage-Film. Ich hab's kaum ausgehalten. So, sorry, kurz für diesen Rant, das musste raus.
Ist okay.
Ja. Also was das angeht, ist Late Night with the Devil hat, ist der viel bessere Found-Footage-Film.
Yeah,
definitiv.
Yeah. Sprechen wir mal über David Desmalchian und seine Performance.
Eine Sache nur noch. Was ist mit den Cairns-Brüder, Brothers,
die diesen Film gemacht haben?
Ich habe auch noch nie was mit denen zu tun gehabt. Ich habe keinen Film von denen gesehen, aber ich wollte wissen, ob du vielleicht was von denen gesehen hast. Weil das muss man ja auch mal kurz dazu sagen.
Die haben nicht mal einen eigenen Wiki-Eintrag.
Das nicht, aber sie haben natürlich IMDb-Einträge. Die beiden haben zusammen den Film geschrieben und Regie geführt. Und das wollte ich einfach nur noch mal herausheben. Bei den meisten anderen Filmen wäre es mir dann vielleicht egal, aber bei dem dachte ich mir, das ist schon krass. Also dafür ist es ihr erster Kinofilm, glaube ich.
Und dafür, ey.
Also dafür sieht er auch toll aus. Und ich glaube auch übrigens, dass der auch Hitpotenzial hat. Jetzt mal unabhängig davon, ob ich ihn schlechter finde als
du. Ich glaube, der wird ein Kultfilm. Also ich glaube, das ist so der Inbegriff von einem Kultfilm. Weißt du, den schaust du dir an. Mhm. Und ich würde mich selber, bei mir persönlich, nicht wundern, wenn ich den dieses Jahr rund um Halloween ein paar Freunden zeige.
Ich finde es nur fast schade, wegen Marketing haben wir ja vorhin geredet. Sie hatten so eine geile Idee für das Startdatum, aber sie haben ihn in Deutschland eine Woche vorgezogen.
Ja, es wäre der 6.6. gewesen, 2024, weil 2 und 4 sind 6, dann wäre es 666.
Genau, besser geht's ja eigentlich nicht
für so einen Film. Geht ja gar nicht, ja.
Und jetzt haben sie um eine Woche vorgezogen und alles kaputt gemacht.
Ja.
Aber vielleicht so Release-Fenster.
Aber dann hätte ich den, eher in Oktober geschoben. Aber ich verstehe, da haben die immer Schiss, weil im Oktober starten die großen Horrorfilme, so die Big-Budget-Horrorfilme. Und da ist dann immer eine Konkurrenz. Einer meiner Lieblingshorrorfilme ist ja deswegen geschärft worden und war dann ein DVD- und Blu-ray-Hit. Das ist ein Kultfilm geworden. Anscheinend kommt jetzt endlich das Sequel, Trick or Treat. Ich liebe den ja so sehr. Den hast du jetzt auch gesehen, ne?
Ja, ja. Trick or Treat habe ich nicht gesehen. Ich habe den anderen gesehen.
Ach so. Du hast Krampus hier, gesehen.
Bitte?
Du hast Krampus gesehen.
Krampus habe ich mit dir geguckt,
genau. Genau, aber Trick or Treat, den habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Der ist
wohl. Ja, ja, den habe ich auch hier.
Also, der ist. Das ist auch Michael Dohertys Meisterwerk, also mit Abstand. Also, ist sein bester Film.
Ich bin ja bisher noch von keinem Michael Dohertys-Film begeistert, ne?
Ja, aber das ist
weder sein bester. Weder von Godzilla noch von.
Ich habe den tatsächlich David Hein gezeigt.
Aha.
Bei mir zu Hause.
Welchen jetzt? Trick or Treat?
Trick or Treat. Wir hatten ein Double Feature. Wir wollten einfach mal so einen entspannten Film mit paar spaßigen Horrorfilmen. Also, die jetzt nicht. Trick or Treat ist nicht gruselig. Ich finde den nicht gruselig. Aber der hat halt so einen schwarzen, rahmschwarzen Humor. Aha. Der ist super. Der hat ganz tolle Farben. Also, allein ästhetisch, das ist ein sau ästhetischer Film. Und ich habe den David Hein gezeigt, bei mir zu Hause. Mhm. Danach haben wir The Howling reingehauen, weil wir beide den richtig cool in Erinnerung
hatten. Welcher war denn The Howling nochmal?
The Howling ist von hier Joe Dante. Das ist ein Werwolf-Film. Joe Dante sagt dir was, oder?
Ja, ja, klar.
Ja.
Hat auch Twisters gemacht, oder?
Er hat auch Gremlins gemacht.
Hat er Twister gemacht? Habe ich jetzt nicht das
falsch gesagt? Nee, Twister hat er nicht gemacht. Er hat kennst du Small Soldiers?
Ja, klar.
Den hat er gemacht.
Ja. The Howling heißt das Tier in Deutsch.
Ja.
Ach, der ist von 81. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Und wir waren beide so, okay, ja, The Howling ist jetzt nicht so gut, wie wir den in Erinnerung hatten. also er hat eine ziemlich geile Transformationssequenz, die man dem Film lassen muss. Aber im Gesamten ist er schon.
Twister war John de Bond. Ich verwechsel die zwei immer.
Na, voll viele verwechseln auch ihn und John Landis. Weil John Landis kam mit American Werewolf in London und John Dante mit The Howling. Und die beiden waren ja auch Freunde. Aber wir haben Trick or Treat gesehen, den fand David dann so geil, dass ich ihm sogar auch den Sequel-Comic ausgeliehen habe, hat er gelesen. Und dann haben wir beide The Howling, ich glaube, wir hätten es umgekehrt machen sollen, erst The Howling und dann Trick or Treat, weil Trick or Treat, da kamen wir aus so einem richtigen Hoch raus, da habe ich sogar für uns gekocht dabei, aber geguckt, war mega Spaß. Aber
The Howling, ist das schon ein bisschen lustiger oder ist der eher sehr ernst gemeint?
Ah, ich finde den nicht witzig. Also, okay. Der ist eventuell witzig, weil so ein paar Sachen nicht so gut gealtert sind.
Aha.
Was ich dem Film lasse, das ist eine Werwolf-Story und das ist die Form, die es viel zu selten gibt, wo die Werwölfe auch böse sind, wenn sie nicht Wolf sind.
Okay. Weißt du, so ich wollte darauf hinaus, wenn es ein lustiger Film ist, dann hätte ich den danach geschaut. Und wenn es nicht so ein lustiger Film ist, dann davor.
Trick or Treat ist lustig. Trick or Treat hat teilweise sehr viel Humor, sehr viel Rahmenfassung.
Ja, okay, dann finde ich die Reihenfolge eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber wir waren ein bisschen gelangweilt, vor allem von The Howling. Das ist so die schlimmste Art und Weise. Also, das der hat mich dann doch sehr gelangweilt. Also, ich verstehe ihn und ich verstehe für die Zeit, aber jetzt so, es gibt andere Filme aus der Zeit, die bis heute aber auch 1:1 die gleiche Wirkung haben. The Howling zählt nicht dazu. Auf jeden Fall, ich war ziemlich begeistert von David Desmalchians Performance, muss ich sagen. Weil er ist für mich eh so ein Schauspieler. Ich finde das so geil, dass er echt alles macht mittlerweile. Und dass er echt alles spielt. Der hat letztes Jahr in einem Film mitgespielt, den ich nicht mal richtig gut fand. Und zwar Boogeyman. Ja. Mhm. Und er hatte eine Szene, musst dir vorstellen. Der Typ hatte eine Szene in diesem Film als jemand, der schon mal Kontakt mit dieser Entität hatte. Mhm. Und er ist im Trailer zu sehen. Ja. Mhm. Und diese Szene ist das beste Schauspiel des gesamten Films. Und es ist eine dramatische Mini-Geschichte in diesem Film, wo du einfach merkst, David Dastmalchian, der will sich einfach mehr und mehr austesten. Und das Coole an seiner Performance hier als Jack Dalroy ist, wir haben die Persona, die er on screen spielt. Mhm. Also wenn er die Show moderiert, und da merkst du halt, er hat nicht das Charisma von Johnny Carson, das merkst du richtig, auch dass er so nacheifern möchte und da nicht so selbstsicher ist, aber gleichzeitig trotzdem seinen Groove hat mit seiner Show, mit seinem Publikum, mit seiner Band, bla bla bla. Dann merkst du den Behind-the-Scenes Jack Dalroy, der ein bisschen verzweifelt ist und dass es dann auch so ein bisschen rauskommt. Und zum Schluss hast du halt auch eine herrlich bizarre, verrückte Performance. Und ich finde, David Dastmalchian ist einfach ein Schauspieler, der, also ich finde es toll. Das ist so ähnlich, wie ich das mit Anya Taylor-Joy sehe und genieße. Die machen es einfach. Mhm. Die wollen wirklich ihre Fühler ausfahren und sich in den unterschiedlichsten Bereichen austesten. Und ich habe immer Respekt vor sowas. Und ich finde, es war eine weitere sehr starke Performance von ihm.
Ich muss gerade dran denken, er hat zwei extrem unterschiedliche Performances 2021 abgeliefert. Polka Dot Man und den Berater der Harkonnen in
Dune. Ja, in Dune. Und er war auch super. Halt,
ja, es geht unterschiedlicher geht's ja gar nicht.
Der Typ ist hart wandelbar. Und ich fand den auch hier echt klasse. Ich fand den auch selbst lustig in den Ant-Man-Filmen, in den ersten beiden.
Stimmt, da war einer der Handlanger, ne?
Und er war in Ant-Man 3 auch. Da war er dieses Wesen, das immer Löcher sucht. Dieses Glipschwesen.
Ach, echt?
Das hat er gesprochen, ja.
Okay.
Gut, das ist jetzt nicht so der Film, für den er, an den man sich erinnern muss, wenn man.
Ja, aber er ist halt überall. Komischerweise in sehr vielen Comicfilmen, weil er war schon in The Dark Knight, er war schon in Suicide Squad, er war ein Ant-Man in zwei verschiedenen Rollen. Was hat er noch alles gemacht?
Ja, und mit James Gunn ist er halt auch persönlich befreundet, so. Ich glaube, er war sogar in Guardians, hat er einen Charakter gesprochen. Bin ihm, ja.
Vermutlich. Ich wäre jetzt einfach davon ausgegangen, im dritten wahrscheinlich.
Ja.
Das sind auch eh nochmal alle aufgetreten.
Ja, ja, da war auch hier Redcatcher 2.
Ich guck mal schnell, ich hab hier gerade IMDb noch nebenbei auf, kann ich mal schnell schauen. Sieht gar, also nicht im dritten tatsächlich. Wenn ich es jetzt nicht übersehe. Ist sogar nochmal in Batman mitgesprochen, in einem der Animationsfilme.
Okay.
Das hört einfach nicht auf bei ihm.
Ja, aber.
What If war dabei als Kurt.
Und ich hatte recht, The Dark Knight ist sein erster Film gewesen.
Sein erster Film?
Ja.
Ach, witzig. 2000. Ja, stimmt, aber das ist auch lange her.
2008.
Ja gerne. Nee, das ist nicht sein. Warte mal. Ach, das war eine Fernsehserie. Doch, du hast recht, ja.
Sein erster Film.
The Dark Knight tatsächlich.
Und das weißt du was? Seine erste TV-Serie war auch 2008. ER. Mhm.
Nee, ich habe eine andere Fernsehserie. Allein gegen die Zukunft. Ich weiß nicht, was das ist. Aber in Emergency Room war auch dabei.
Emergency Room war seine erste.
Aber Patron Number One ist dann allein gegen die Zukunft. Das heißt, er war Statist.
Ja.
Ja. Sushi Girl hat da mitgespielt. Den fand ich ganz gut, den Film.
Kann mir aber hat er dir den gefallen in Late Night with the Devil?
Er mir?
Ja.
Ja, definitiv. Aber ich bin bei dir, dass quasi Hugo Weaving, wie heißt der denn nochmal? Das ist der Bandleader. Wie heißt denn der nochmal? Ist es Steve Mosaikis? Ich glaube, der ist es, oder? Shandor Dabo.
Das ist dieser Skeptiker.
Ist er der Skeptiker?
Nee. Es ist. Das ist dieser Ian Bliss. Das ist er.
Ist er doch Ian Bliss?
Ja.
Ja, stimmt. Shandor Dabo war doch der Mindreader, oder?
Ja, genau.
Ja, stimmt, das ist er. Ian Bliss, der ist mein Highlight eigentlich. Und im Spoiler-Part müssen wir auch kurz, ist auch ein Grund, warum gleichzeitig das Ende so ein bisschen enttäuschend für mich ist.
Ja, dann springen wir doch immer in den Spoiler-Part.
Sollen wir in den Spoiler-Part?
Ja,
okay. Dann gibt es eine Spoiler-Warnung für Late Night with the Devil.
1, go.
Es passiert natürlich all das, was du von Anfang an eigentlich denkst. Du hast es versehentlich gespoilert in der Anmoderation. Ja, es wenn du drüber nachdenkst.
Na, der Film spoilert es eigentlich.
Ich wollte auch sagen, also ich meine, man kann doch nicht den Trailer gucken oder den Namen des Films anschauen oder den Film selber gucken, ohne auf die Idee zu kommen, dass offensichtlich der Late-Night-Show-Host einen Deal mit dem Teufel hatte.
Ja.
Ja.
Das wurde aber auch sehr schnell klar, weil man sieht schon in dieser Mockumentary auch solche Treffen im Wald mit einer ominösen Sekte. Das sieht man schon.
Ja.
Und ich finde es aber auch ganz cool, wie mit den Effekten gespielt wird, dass die auch so 70er-Jahre-Effekte sind. Ob es diese Blitzeffekte sind, die von dem Mädel rauskommen, oder dieser Body-Horror-Effekt, der sieht aus, als wenn der aus dem Film aus den 70ern ist. Wenn der eine Typ auf einmal, wenn lauter Würmer aus ihm rauskommen und sein Bauch aufgeht und dann stellt sich heraus, das ist nicht wirklich passiert, das hat ihm der Skeptik nur eingeredet, man sieht dann nochmal die Aufnahme und es ist gar nicht passiert, sondern der hat sich einfach nur nackig gemacht, das fand ich ziemlich cool.
Und war das nicht so, dass Ian Bliss Charakter dann stirbt wie in Jäger des verlorenen Schatzes mit dem schmelzenden Haut?
Ja, ja, so ein bisschen.
Aber in dem Fall halt nicht wie damals Stop Motion, sondern das sieht man schon, finde ich, dass das mit dem Rechner gemacht ist und es wirkt ein bisschen off im Vergleich zu den anderen 70er-Jahre-Effekten.
Ja, aber da haben sie trotzdem clever dann mit dem Bild gespielt, dass das Bild sich so zusammenzerrt und krisselt, dass du es eh nicht so gut die Details erkennst. Und das fand ich dann schon wieder okay.
Weißt du? Ich fand es auf jeden Fall in dem Moment, und da fällt der Film so ein bisschen für mich auseinander, wenn es halt losgeht mit dem, worum du die ganze Zeit rechnest, der Carrie-Moment muss ja irgendwie kommen, dann geht alles sehr schnell und sehr unspektakulär und sehr erwartbar. Also ich finde auch, wie Ian Bliss dann gestorben ist, ich fand die Idee lustig, dass er dann als der große Skeptiker in dem Moment, wo es nicht wo er es nicht mehr leugnen kann, dass er dann auf einmal doch wieder zu Gott findet. Zum Teufel in dem Fall. So, und
tue ich auch jedes Mal, wenn ich im Flugzeug bin übrigens.
Echt?
Im Flugzeug werde ich zu einem Gläubigen. So.
Ja.
Weil ich habe mega Flugangst. Also ich habe mega Flugangst. Ne?
Ja, dann ging es Ian Bliss ja genauso. Aber mir war es trotzdem zu, ich weiß nicht, es wirkt in dem Moment ein bisschen aufgesetzt. Und zwar nicht, wie er es gespielt hat, sondern wie sich der Film überschlägt. Dann geht alles sehr schnell, sehr gewollt spektakulär, aber nicht spektakulär genug für mich.
Ich mochte die Time Loop. Wenn Jack Delroy noch mal durch diese Sendung immer und immer wieder durchkommt und auch seine Frau beim Sterben noch mal sieht und so weiter und so fort. Mhm. Und man sieht, dass er quasi selbstbesessen war und da Lilly abgestochen hat. Und das ja eigentlich endet mit den Polizeisirenen. Du weißt, der geht ins Gefängnis. Das ist so geil. Das fand ich richtig super. Erst recht, der Film macht dieses We'll be right back und du denkst, der Film ist zu Ende und dann zeigt er das aber noch. Das fand ich gut. Weil sonst hätte ich nicht so eine finale Katharsis gehabt. Und dass du die auch noch kriegst, fand ich ziemlich stark.
Ja, ich war kurz abgelenkt, dann inszenatorisch bei dem Ende.
Ja.
Weil es ist ja ein Found Footage und es ist ja alles, also alles da. Aber ganz am Ende, ich meine, der Film ist halt sehr selbstverliebt in seinen Stil. Das muss man
ja auch aber
sagen,
zum Ende ist der ja gar nicht mehr Found Footage. Das ist das Spannende. Zum Ende sehen wir halt wirklich den POV von Jack Delroy, auch in Weitformat. Das ist alles erlebt. Und da habe ich schon fast das Gefühl gehabt, dass dieses Format, was wir gesehen haben, da ist er drin gefangen in der Show. Und deswegen sehen wir das einmal aus seiner Sicht, dass das Publikum nicht wirklich da ist. Das war, was in seinem Kopf abgeht. Und dann finde ich auch ganz geil, dass sie dort mit Format switchen. Das fand ich richtig inszenatorisch eine sehr geile Idee.
Ich hätte das ganz anders interpretiert. Ich habe das interpretiert als, ihr habt am Ende vergessen, dass es Found Footage ist und dann ist da auf einmal ein Kameraschwenk vom Kamerakran.
Nee,
ist ja auch genau der Kran, mit dem sie die Show eröffnet haben. Es ist ja wirklich so dieser klassische Late-Night-Show-Kran.
Aber für mich war das der Part, den nicht mal die Mockumentary angekündigt hat. Die Mockumentary hat die Behind the Scenes und die Show angekündigt. Also sehen wir Parts, wie er quasi durch so ein tatsächliches Teufelsschleife gezogen wird, die sich wiederholt und in seine Psyche eindringt. Und die ist anders inszeniert. Und das fand ich spannend. Das fand ich
gut. Das stimmt natürlich.
Also
stimmt.
Das fand ich ziemlich geil und hypnotisch und visuell interessant und da gab es geile Einfälle und dass es dann zurückswitcht in die Show, als wenn er jetzt gefangen wäre im Fernseher, in diesem Glaskasten vor einem Publikum, aber wenn er ins Publikum schaut, sind die nicht mal da. Das fand ich ziemlich geil sogar. Ich fand das gruselig und beängstigend, dass das Format und der Switch dazu geführt hat, dass es sogar gruseliger wird. Weißt du? Weil jetzt dürfen wir sehen, was sieht er. Aber was wird uns übertragen für eine coole Special-Episode von Night Owl? Fand ich ziemlich... Ah, übrigens, du kannst Night Owl nicht sagen, ohne dass ein Eve an Watchmen denkt, will ich nur sagen. Aber es tut gar nichts zur Sache. Aber, ja.
Ist er nicht sogar Night Owl 2?
Night Owl 2 ist der Charakter von Patrick
Wilson.
Das ist ja, Night genau. Der erste, Night Owl 1 ist der, Hollis Mason, der das Buch geschrieben hat.
Ja, genau,
das stimmt. Genau.
Ja, ja, ich verstehe dich schon und du hast recht, es ist cleverer, als ich es gerade versucht habe darzustellen. Für mich ist alles so am Ende auseinandergefallen, dass ich habe mich sogar ein bisschen gelangweilt am Ende. Es war wirklich so, ich glaube, ich wollte nur noch, dass der Film zu Ende ist.
Oh, wow. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Second-Viewing-Film. Den will ich auch ein zweites Mal gucken. Ich glaube, beim zweiten Mal hat er eventuell sogar gar eine geilere Wirkung, glaube ich wirklich.
Ich würde mal aus Prinzip jetzt das Ende noch mal anschauen, das zu überprüfen, was du gerade gesagt hast, weil ich habe es anders wahrgenommen. Es kann aber auch aus der Enttäuschung heraus sein, okay, das war's jetzt.
Nee, für mich war das eine bewusste Entscheidung und keine stümperhafte. Und zwar,
das kann sein, ja.
Und zwar, du siehst, wie in der Show sich noch dieses Hypnoserad dreht. Mhm. Da gehen wir ja richtig rein. Mhm. Dann haben wir ein Close-up von seinem Gesicht, auch dieses Grinsende. Und dann ändert sich das Bildformat, weil dann bist du in seinem Kopf und siehst tatsächlich, was da abgeht, seitdem er diesen Deal mit dem Teufel hat. Mhm. Und das macht's ganz anders. Nur um zurückzuspringen für die Zuschauerebene, ja, das ist immer eine TV-Show. Aber für ihn gar nicht. Und das erklärt dann, finde ich, auch noch viel geiler, wie angespannt er manchmal in der Show da saß und wie unsicher und diese Gesichtsausdrücke, die er hat, während Sachen gesagt werden, weil er das Ganze doch auf einer ganz anderen Ebene erlebt.
Ich habe all diese Momente, die du gerade beschreibst, habe ich nur als Foreshadowing für den Plot-Twist wahrgenommen, der fand ich halt natürlich mega offensichtlich war.
Ja, aber so finde ich das viel geiler, weil er springt ja sogar und sieht sich dann selbst und bla und blub. Und das fand ich ziemlich cool. Also, das waren so die Momente, wo ich gesagt habe, ja, das ist besser durchdacht, als ich gedacht habe.
Weißt du, obwohl das nur 90 Minuten ist, hatte ich das Gefühl, hätte eine halbe Stunde kürzer sein können. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich war das eine Folge Black Mirror, bloß mit übernatürlichem Statt.
Ja, es war eine Folge Twilight Zone auch ein bisschen, ja, ja.
Ja, genau, stimmt eigentlich. Es ist ja genau das. Es sind diese Anthology-Serien. Black Mirror macht nur das, was Twilight Zone auch gemacht hat. Oder jetzt halt Guillermo del Toros Kabinett des
Dingsbums. Oder auch die Neuauflage von Creepshow, die gar nicht mal schlecht sein soll.
Es ist eine super Sache, die für mich eine Stunde trägt, aber nicht 90 Minuten trägt.
Also ich würde ihn definitiv ein zweites Mal sehen, wenn er jetzt offiziell im Kino einläuft, gehe ich nochmal rein und will schauen, ob der nochmal den gleichen Effekt hat, weil ich fand den echt super und allein für Kreativität, allein für, wir nehmen dieses ausgelutschte Found-Footage-Ding, machen damit was Neues, haben damit noch so eine Retro-Ästhetik, die wir bewusst switchen, wenn es zum Plot passt und zu den Themen des Films. Und dann haben wir da aber auch einen Charakterdarsteller, der das echt rockt. Und allein durch dieses And now a word from our sponsor ist halt doppelt und dreifach auf Metaebene cool, weil der Sponsor dieser Show ist der Teufel. Und wenn ich sage And now a word from our sponsor und ich dann rausgehe und in seine Vision switche, ist es pervers. Und das finde ich cool. Weißt du, was ich meine?
Ja, du hast recht. Ich muss mir das Ende nochmal anschauen.
Also ich fand den ziemlich gut und ich weiß, dass das Jahr ist jetzt so halb rum. Aber der ist wahrscheinlich auf der Top 10 meiner Liste der besten
Filme. Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, wenn du jetzt schon so sicher bist, dass es dein Horrorfilm des Jahres ist, welcher soll ihn denn da runterschubsen? Also welcher von denen, die noch kommen?
Na, ich hätte ja eigentlich dieses Jahr, also der Film, auf den ich am gehyptesten dieses Jahr war, der kommt erst im Januar.
Was ist es denn?
Nosferatu.
Ach so, da kommt erst im Januar.
Der kommt jetzt erst im Januar. Der sollte im Dezember kommen, von Robert Eggers.
Ja.
Und ja, das ist, Robert Eggers ist für mich so ein Ausnahmeregisseur. Ja. Bisher 3 Filme, 3 Homeruns, also The Witch, The Lighthouse und The Northman.
Wir haben auch in so einer Filmvorschau des Jahres schon drüber geredet.
Ja,
da hieß es aber noch, dass der im Dezember kommt.
Ja, genau. Und das sind 3 Homeruns. Das sind 3 Filme, die unterschiedlicher nicht sein können, aber was er kann, ist Period Pieces. Was er kann, ist sehr zeitakkurate Geschichten erzählen und sich da echt Mühe geben, ob The Witch mit der Pilgerzeit, ob The Lighthouse hat er perfekt die Periode eingefangen und Northman, dieses Wikinger-Epos, es, auch die Dialoge, dass die Schauspieler da so auch Schritt halten, richtig gut und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr
also du hast keinen anderen Contender am Horizont für Horrorfilm des Jahres?
Erstmal nicht, du, ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ey, wenn im Oktober ein richtiges Brett rauskommt, ich bin der Erste, der sich freut. Ich will mehr gute. Weißt du, Leute denken immer, oh, ich freut sich wieder zu meckern. Nee, ich freut sich geile Sachen zu sehen, die er mag. Am liebsten. Weißt du? Mhm. Und dieses Jahr ist spannend. Ich habe das Gefühl, jetzt abgesehen von Dune Part 2, was halt wirklich ein sehr geiler Film war, waren so für mich die interessanteren Filme die kleineren. Also, ich fand Civil War sehr gut. Ich fand, das war auch für mich echt die Rückkehr von Alex Garland, weil ich mochte von ihm Annihilation, ich mochte viel mehr noch Ex Machina und ich konnte mit Man leider gar nichts anfangen. Der hatte, ja.
Ich habe zwei Contender, bevor ich es vergesse. Ich habe jetzt neulich einen Trailer gesehen von Long Legs, heißt er, glaube ich.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee.
Ich glaube, der heißt Long Legs. Der sieht cool aus, weil das ist wie Schweigen der Lämmer, nur noch mehr Horror.
Oh.
Ein bisschen übernatürlich, ja. Ja, Long Legs heißt der. Trailer sieht sehr gut aus. Da bin ich. Und auch, stimmt, Nicolas Cage ist quasi der Hannibal Lecter in diesem Film.
Oh.
Ich mein, man sieht ihn aber, glaube ich, gar nicht im Trailer oder zumindest nicht so, dass man sein Gesicht sieht.
Okay, ja.
Long Legs ist einer meiner Favoriten. Und der andere, den ich sehen muss, obwohl ich nicht weiß, ob ich bereit dafür bin:
Alien Romulus?
Speak No Evil.
Was ist Speak No Evil?
Also, Speak No Evil ist ein Film, der war auf dem Fantasy Filmfest. Das ist wahrscheinlich einer der unangenehmsten Filme der letzten Jahre. Es ist eigentlich, oh, jetzt muss ich nachschauen, ich glaube, das ist ein dänischer Film, der aber zu großen Teilen in Holland spielt. Den habe ich auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Der war richtig unangenehm, der hat mich nur am Ende ein bisschen verloren. Aber bis dahin, ja, so eine Art Funny Games als mehr als richtiger Horrorfilm eigentlich.
Also Funny Games ist der Inbegriff von Horror-Terror.
Ja, und Speak No Evil ist auch so einer.
Ich muss sagen,
darf ich dir kurz die Prämisse sagen von Speak No Evil?
Ja, bitte.
Pass auf, Speak No Evil, ein Ehepaar mit Kind, ein dänisches Paar in dem Fall, trifft im Urlaub, ich glaube in Spanien oder so, trifft ein holländisches Paar. Und du kennst ja dieses Ding, Paare treffen sich und freunden sich an und sagen sich dann, ja, wenn der Urlaub vorbei ist, wir verabreden uns mal wieder und so weiter und es wird nie passieren, okay? Aber die Dänen sind halt sehr nette Leute und sie denken sich, nee, wir machen das jetzt mal. Der Mann ist auch sehr unzufrieden mit seinem Leben, der will da ein bisschen ausbrechen, will mal neue Dinge probieren. Er hat wirklich gebondet mit diesem Holländer, mit dem Arzt. Und sie verabreden sich, fahren nach Holland in Urlaub und die Kinder spielen miteinander, die Paare verbringen Zeit miteinander und es ist der unangenehmste Film aller Zeiten. Also man will die ganze Zeit die Leinwand oder den Fernseher anbrüllen, dass die Leute was anderes machen sollen. Mach doch nicht das, mach doch nicht, nein! Es ist wirklich unfassbar unangenehm. Funny Games-like, wirklich. Selten so einen unangenehmen Film gesehen.
Ich finde ja, Funny Games ist einer der sadistischsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja. Also er ist sehr gut, aber ich will ihn auch nicht nochmal sehen. So.
Aber also, warum ich das jetzt erwähne, Speak No Evil ist nämlich von 2022. Er kriegt ein amerikanisches Remake. Mit James McAvoy.
Okay.
Und das Ding ist Patrick.
This is Captain Picard.
Ja, ich weiß.
2 inches away from him.
Im Trailer ist das, heißt genauso in einer neuen Fassung, auch wieder Speak No Evil. James McAvoy spielt da den Arzt, also von dem Paar, das besucht wird. Mhm. Im Trailer ist es genau dasselbe wie das Original, krass, halt bloß in Englisch. Und deswegen finde ich, gehört auf meine Watchliste, weil ich habe mit dem Original nur ein Problem. Ich finde, am Ende fällt er in der Logik ein bisschen auseinander, weil jeder, der ein Kind hat, sagt dir, das wäre so nie passiert am Ende. Ja. Das wäre einfach so nicht passiert. Und das ging mir schon so, als jemand, der kein Kind hat. Das wäre so niemals passiert. Und ich glaube aber, dass man das, wenn man es ein bisschen umschreibt, retten kann, und dann der Film rund wird. Ein unglaublich gut gemachter, unangenehmer Film, der nur am Ende etwas auseinanderfällt, könnte man mit dem Remake in dem Fall retten. Deswegen Speak No Evil musst du auf der Watchlist haben und Long Legs. Die zwei Sachen. Und wie gesagt, für mich ist Late Night with the Devil ja eh nicht so weit oben. Deswegen wahrscheinlich haben die große Aussichten, den zu schlagen für mich.
Okay, spannend, spannend.
Aber wir werden den Podcast jetzt nennen, der beste Horrorfilm des Jahres, weil Eve sagt das. Also.
Ja, cool. Apropos, es ist eine Nachricht reingekommen. Wusstest du, dass Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger sich nochmal zusammentun wollen jetzt nach dem Gag bei den Oscars als Pinguin und Mr. Freeze?
Was?
Wollen die wirklich? Also.
Ja, ja, was zusammentun? Als Pinguin und Freeze kann ja nicht sein. Also wenn, dann muss es ja doch noch Triplets sein oder so.
Ja, das sowieso. I'm your twin brother Julian.
Also Triplets kann ich mir noch vorstellen. Mit Eddie Murphy war ja damals, glaube ich, die Idee.
Ja, ne? Und dann, glaube ich, zwischendurch auch Tyler Perry, keine Ahnung. Willst du, ich habe es ja gesagt, ich kenne aus jedem Arnie-Film aus den 80ern und 90ern einen One-Liner. Soll ich dir einen aus Twins sagen?
Weißt du was, nimm den als Schlusswort und ich sag schon mal vielen Dank fürs Einschalten wieder. Wenn ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, müsst ihr uns natürlich abonnieren, das ist die beste Möglichkeit. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst es einfach. Und jetzt kommt das Schlusswort von Arnold Schwarzenegger und Twins.
I did nothing. The pavement was his enemy.
Ach, das waren Twins?
Ja.
Ich weiß nicht, in welchem Film war das nochmal? Ja, wo der Typ ihm den Koffer klauen
will. Ja, genau. Genau. I did nothing. The pavement was his enemy.